Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Zunächst geht es um Russlands aktuellen Blick auf die Geschichte, der darauf abzielt, eine Vergangenheit mit hohem Identifikationspotenzial für die Bevölkerung zu schaffen. Zum Beispiel der Zweite Weltkrieg. Und da geht die Geschichte so. Schuld daran waren neben Hitler und dem Dritten Reich Großbritannien, Frankreich und Polen. Aber keinesfalls Stalin und die Sowjetunion. Das erklärt Wladimir Putin anlässlich des 75. Jahrestages des großen Sieges im Jahr 2020. Glorreiche Siege, makellose Helden und ein starker Staat stehen im Mittelpunkt der aktuellen Geschichtsschreibung. Sie konzentriert sich vor allem auf die sowjetische Periode, greift aber bei Bedarf auch auf frühere Epochen zurück. Dunkle Seiten wie die stalinistischen Repressionen werden weitgehend ausgeblendet. Putins Narrative. Ingeborg Breuer berichtet.
Soldatik heißt der Film, der 2019 in die russischen Kinos kam. Er erzählt nach wahren Begebenheiten die Geschichte eines 6-jährigen Jungen, dessen Familie im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen umgebracht wurde. Die Rote Armee nimmt den Kleinen auf. Er kämpft gegen die Nazis und wird schließlich dafür mit einem Orden geehrt.
Die Botschaft dieses Films ist relativ klar, dass jedes Gesellschaftsmitglied und sei es auch noch so jung eben einen Beitrag geleistet hat zum Sieg im großen Vaterländischen Krieg.
Dr. Nina Fries, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, kurz ZOIS, in Berlin.
Ich denke, es ist auf der einen Seite natürlich ein typischer Film für Putins Russland. Auf der anderen Seite, dieses Heroisierende haben wir natürlich auch in anderen Kinokulturen.
Der große Vaterländische Krieg, der Zweite Weltkrieg, ist das überragende Ereignis in der russischen Geschichte. Mit Grund. Über 27 Millionen Tote, so viele wie nirgendwo sonst, sind dort zu beklagen. Folgerichtig nimmt der Sieg über das zunächst übermächtig erscheinende nationalsozialistische Deutschland eine zentrale Rolle in der Erinnerungskultur der postsowjetischen Gesellschaft ein. Jedes Jahr am 9. Mai wird in einer Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau dieses Sieges gedacht. Erinnerungskulturen prägen den Umgang des Einzelnen und der Gesellschaft mit der eigenen Geschichte. Sie schaffen eine Art kollektiver Identität. Was gehört zu unserer Geschichte? Was dürfen wir nicht vergessen? Anders gesagt, mit welchen Narrativen, welchen sinnstiftenden Erzählungen unterlegen wir unsere Geschichte? Dr. Felix Krawatzek forscht am ZOIS Berlin unter anderem über russisch-sowjetische Geschichtsnarrative.
Im Idealfall sind derartige Narrative das Resultat von einem langen Aushandlungsprozess zwischen den Medien, der weiteren Öffentlichkeit, dem Bildungssystem und der Politik. Das ist der demokratische Idealfall.
Im Russland Putins allerdings, so Felix Krawatzek, sei dieser demokratische Idealfall, in dem ein öffentlicher Diskurs über den richtigen Blick auf die eigene Geschichte geführt wird, autoritär unterbunden.
In Russland ist Geschichte Chefsache. Insofern ist es dort Wladimir Putin selber, der festlegt, was die geschichtlichen Narrative sind.
Auffällig sei zum Beispiel, so Nina Fries, dass in der Erzählung über den großen Vaterländischen Krieg mehr und mehr die heroische Leistung der Roten Armee und der militärische Ruhm in den Vordergrund rückten.
Da sehen wir schon, dass die Opfer, die dafür gebracht wurden, mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Es ist aus diesem nie wieder Krieg und wir haben das geschafft, wir haben die Freiheit uns errungen, ist eben ein, wir können das wiederholen geworden im Laufe der Jahre. Zum Beispiel auch in der Ukraine.
Anlässlich des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkrieges im Jahr 2020 stellte Wladimir Putin in einem Aufsatz die Sowjetunion als wichtigsten Gegenspieler von Nazi-Deutschland dar. Deren Mitverantwortung am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, getragen durch den Nicht-Angriffspakt zwischen Hitler und Stalin, weist Putin von sich. Der Pakt sei vielmehr nötig gewesen, weil die Sowjetunion Zeit gebraucht habe, um ihre Streitkräfte zu modernisieren. Und der Aufteilung Polens zwischen Hitler und Stalin, wie es in einem geheimen Zusatzprotokoll vereinbart wurde, habe Stalin lediglich zugestimmt, um die Sicherheit der Sowjetunion zu verbessern. Polen dagegen trage eine erhebliche Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, weil es sich im Jahr 1938 an der Zerschlagung der Tschechoslowakei beteiligt hat. Damals hatten die Westmächte in dem Münchner Abkommen beschlossen, dass die Tschechoslowakei das Sudetenland an das Deutsche Reich abtreten müsste, in der vergeblichen Hoffnung, Hitler damit von weiteren Expansionen zurückzuhalten.
Seine eigene Schuld Russlands, sei es der Hitler-Stalin-Pakt oder aber auch Gewalt gegen die Zivilbevölkerung während des Marsches nach Berlin von der Roten Armee, das sind alles Themen, die dürfen sie nicht mehr thematisieren. Also diese Dinge werden einfach aus der Geschichtsschreibung rausgezogen, damit es keinen Platz gibt für die mögliche eigene Schuld Russlands.
Nicht nur in Russland wird die Erinnerungskultur flankiert von sogenannten Erinnerungsgesetzen. In Deutschland etwa steht das Leugnen des Holocaust unter Strafe. In Polen wiederum darf nicht von polnischen Vernichtungslagern gesprochen werden, da es sich um deutsche KZs auf polnischem Boden handelte. Und in Russland seit 2014 stehen die Leugnung von NS-Verbrechen sowie Falschinformationen über die Rolle der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg unter Strafe.
Die jüngste Version davon ist vom Mai 2021, die es verbietet, Vergleiche zwischen dem Nationalsozialismus und dem Stalinismus vorzuziehen. Dazu muss man nehmen, ganz wichtig, die Reform der russischen Verfassung im Frühjahr 2020. Dort wurde ein Artikel 67.1 eingeführt, der festlegt, dass der Staat die Rolle hat, die historische Wahrheit zu schützen und die Verteidiger des Vaterlandes zu ehren.
In den späten 80ern, den 90er Jahren, war dagegen kritische Forschung über die Geschichte der Sowjetunion durchaus gewollt. Es war die Zeit der von Michail Gorbatschow, dem damaligen Generalsekretär der KPDSU, angestoßenen Reformprozesse, die schließlich zum Zusammenbruch des ganzen Ostblocks führten. Der größten geopolitischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts, wie es Putin einmal nannte.
Also in den 90er Jahren gab es da eindeutigen Aufbruch und auch gerade auch jetzt sagen wir mal von den gebildeten Kreisen in Russland einen klaren Wunsch mit der Vergangenheit, der sowjetischen Vergangenheit zu brechen. Damals war auch praktisch von den Geheimdiensten eine viel stärkere Bereitschaft zur Zusammenarbeit, also Archive wurden geöffnet. Es wurden Historiker in die Archive gelassen, es wurden auch Dokumente herausgegeben.
Erläutert Dr. Anke Giesen, Vorstandsmitglied der Deutschen und der Internationalen Organisation von Memorial. Die Menschenrechtsorganisation Memorial, also Erinnerung, gründete sich in der Sowjetunion der späten 80er Jahre, um mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der Gewalt des Stalinismus kritisch umzugehen. Zugleich engagierte sich die Organisation für politische Gefangene in Russland und den Schutz von Menschenrechten. Im Dezember 2021 beschloss der Oberste Gerichtshof in Moskau die Auflösung von Memorial International. Aber schon lange wurde die Arbeit der Organisation in Russland erschwert. Erst recht seit Putins dritter Amtszeit, seit 2012, ist zu beobachten,
dass eine Rehabilitierung des sowjetischen Machtapparates stattfand. Also wir haben in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahren, also da ist zum Beispiel Solzhenitsyn verfilmt worden, der siebte Kreis der Hölle als Serie, wo wir sozusagen dem Hauptprotagonisten in den Gulag folgen. Da gibt's auch noch Serienverfilmungen, wo zum Beispiel, was den Zweiten Weltkrieg anbelangt, also die Ausstattung der russischen Soldaten, den Zustand der Roten Armee kritisch beäugt wird. Und das ist alles heute nicht mehr denkbar. Also wir haben ja heute diese ganz propagandistischen Film- und Serienproduktionen, wo alles im Zweiten Weltkrieg von sowjetischer Seite heroisch und toll war und alles Film schaffen zum Gulag, das gibt's praktisch nicht mehr.
Im Gulag? In den berüchtigten sowjetischen Straflagern verschwanden unter Stalins Herrschaft Menschen für Jahre oder Jahrzehnte, wegen kleinster Vergehen oder auch bloßer Verdächtigungen. Viele kehrten nie zurück. Nach Schätzungen waren von 1929 bis zu Stalins Tod 1953 rund 18 Millionen Menschen in sowjetischen Zwangsarbeitslagern interniert. Erst der Tod des Diktators führte zur Auflösung des Gulags. Doch die Gewaltherrschaft Stalins ist heute in Russland kaum mehr ein Thema.
Wir hatten in den Arbeitslagern, in den sowjetischen, nie so hohe Häftlingszahlen wie Anfang der 40er Jahre. Wir hatten auch nie so hohe Sterbezahlen wie Anfang der 40er Jahre, was natürlich mit der allgemein schlechten Versorgungslage in der Sowjetunion in Zusammenhang hängt. Aber das ist etwas, das heute vollkommen aus der Erinnerung rausgefallen ist, dass es diese Repressionen weiter gab. Dass die Sowjetunion so hohe Opfer hatte, ja, weil beispielsweise Stalin die Armee gesäubert hat und eine völlig unvorbereitete Generalität auf die deutsche Wehrmacht traf. Das sind alles Dinge, die das heldenhafte Narrativ heute stören.
Was wir zu Anfangszeiten von Putin noch gefunden haben, sowas wie Angst, Ablehnung, vielleicht auch Abscheu dem Führungsstil und der Gewalt Stalins gegenüber, das ist fast völlig aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden.
Erläutert Felix Krawatzek. Dagegen verstärkte sich das Narrativ von Stalin als Führer, ohne dessen starke Hand die Sowjetunion den Krieg nicht hätte gewinnen können.
Also wenn wir uns anschauen, wie sich das Gedenken die letzten 20 Jahre an Stalin entwickelt hat in Russland, dann sehen wir zum einen Respekt. Respekt so für die Führungsrolle, für die Stärke, die er hatte, mit der er die Sowjetunion zum Sieg gebracht hat und danach den Wirtschaftsaufbau nach dem Krieg geleitet hat.
Aber auch die Gleichgültigkeit gegenüber Stalin hat zugenommen.
Ein Viertel der Bevölkerung 2021 laut einer Levada-Umfrage gibt an, Stalin gegenüber gleichgültig zu sein.
Allerdings gibt Anke Giesen zu bedenken, gehe es nicht allein um einen wiederbelebten Kult um Stalin, sondern
grundsätzlich darum, die Potentaten der russischen Geschichte heroisch darzustellen. Also das beginnt schon mit Fürst Wladimir irgendwie. Und natürlich geht es weiter mit hier Ivan dem Vierten, den wir als den Schrecklichen kennen, Peter dem Großen, Katharina, Alexander dem Dritten und jetzt schließlich, also dann Stalin und dann Putin. Und da wird auch gar nicht unterschieden, ob das jetzt Russisches Reich war oder Sowjetunion oder jetzt Russische Föderation. Hauptsache in Moskau, im Kreml saß ein fähiger Herrscher, der das Reich zusammenhielt.
Seit Putin komme es ohnehin zu einer Verwischung zwischen der zaristischen und der sowjetischen Vergangenheit, meint auch Felix Krawatzek. Während die Oktoberrevolution von 1917 heute eher als ein unangenehmes Erbe erscheint, kann man mittels des zaristischen Russlands eine Kontinuität des imperialen Anspruchs unterstreichen. Unterstreichen, dass die Großmachtansprüche Russlands sozusagen der historische Normalzustand sind.
Und natürlich passt das ziemlich gut in das Narrativ auch jetzt zum Krieg gegen die Ukraine, ne? Denn der Zar agierte so historisch, als gäbe es keine eigenständige Ukraine. Und wenn man sich dann in das russische Imperium wieder einschreibt, in das zaristische Russland, dann kann man damit die heutige Politik ganz wunderbar rechtfertigen.
Momentan ein Erinnerungsnarrativ, das vor allem auf die heldenhaften Seiten der russischen Vergangenheit abzieht und sich da durch die Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, munter bedient. Und was diesem heldenhaften, positiven Narrativ widerspricht, wird eben rausgestrichen.
Zwar, auch darauf verweist Nina Fries, gäbe es nach wie vor kleine Freiheiten, vom herrschenden Narrativ abzuweichen. So lassen die Lehrpläne für den Literaturunterricht weiterhin kritische Lektüren etwa zum großen Vaterländischen Krieg zu. Ebenso gäbe es auch im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur Texte, die den aktuell heroisierenden Narrativen entgegentreten. Für Nina Fries allerdings eher Ausdruck dessen, wie wenig Bedeutung die russische Führung der Literatur zumisst.
Kritische Töne sind möglich, aber sie finden kaum öffentlichen Raum. Und politisch gibt es ziemlich wenig zu gewinnen, wenn man derartige Gegennarrative artikuliert.
Gibt Felix Krawatzek zu bedenken. Vor allem aber sei es die Geschichte, auf deren Feld Putin umfassende Deutungshoheit erhebt und die damit zu einer wichtigen Machtressource wurde.
Da gab es 2015 eine ganz grundlegende Reform, wie über russische Geschichte zu schreiben ist in Geschichtsbüchern, die eine Zulassung bekommen können vom Bildungsministerium. Und in diesem Standard sind beispielsweise auch Antworten auf, ich sag mal, knifflige Geschichtsfragen ausformuliert. Also das gemeinsame historische Erbe von Belarus, Ukraine und Russland. Und dann gibt es direkt eine Antwort darunter, die auf diese Einigkeit der drei Völker beispielsweise hinargumentiert. Oder wie mit dem Zweiten Weltkrieg umzugehen ist. Und diese Verengung, Gesetze, Geschichtsbücher sind so zwei Beispiele, die aufzeigen, dass der Raum des Sagbaren insbesondere dann unter Putin sich sehr verengt hat und ein starker Kontrast ist zu dem, was in der späten Sowjetunion und im frühen Russland der 90er Jahre alles noch möglich war.